Vor kurzem war ich in belgischen Liège, Lüttich, und zwar in der Musée de la Bouverie, wo eine beeindruckende Fotografieausstellung gezeigt wurde mit dem Titel Echte Momente. Ihr ahnt es, damit ging das Nachdenken über Fotografie los, dem mich übrigens beruflich viele Jahre lang begleitet hat, weil ich in die Dokumentarfilme, die ich damals für ARD, WDR, HR drehte, eigene Fotografien eingebaut habe. Thema dieser Ausgabe jedenfalls sind einige Bemerkungen über das, was man vielleicht so eine Art philosophische Skizze über Fotografie nennen könnte. Ausgangspunkt ist dabei zunächst die Ausstellung, die ich gesehen habe, und zum anderen die unglaubliche Flut digitaler überarbeiteter Fotografien, die wir ja tagtäglich in die Welt setzen und nach eigenem Geschmack Bilder schönen, die wir mehr oder weniger alle beinahe täglich im Übermaß produzieren.
Skobel. Über die Fotografie des Alltags.
Die Lüttiche Ausstellung im Musée de la Bouverie hatte den Titel Instant Donné und zeigte Fotografien von Robert Doisneau. Doisneau, geboren 1912 und gestorben 1994, war einer der wichtigsten Fotografen des 20. Jahrhunderts. Gezeigt wurden, thematisch geordnet, rund 400 Aufnahmen von den Anfängen seiner Karriere in den 30er Jahren bis zum Spätwerk. Fast alle von euch werden mindestens ein ikonisches Foto von Doisneau schon mal gesehen haben, nämlich Der Kuss, eine Aufnahme aus dem Jahre 1950. Zu sehen ist auf der Rue Rivoli vor dem Hôtel de Ville in Paris ein scheinbar sich zufällig, aber leidenschaftlich küssendes Paar, platziert vor dem Rathaus von Paris, unscharf im Hintergrund. Es gab eine Menge Legenden und auch Gerichtsprozesse über dieses Bild. Und um das Geheimnis zu lüften, der Kuss war eine Auftragsarbeit und das Paar kein zufälliges Paar, sondern ein Schauspieler und eine Schauspielerin, mit denen Doisneau befreundet war. Und die erbat für einen Tag lang sein für ihn Modell zu sein. Ikonisch sind ebenfalls einige der Porträts von Picasso sowie überhaupt einige der Porträts seiner Künstlerfreundinnen und Freunde aus Paris. Doisneau gilt als Hauptvertreter der sogenannten humanistischen Fotografie. Und tatsächlich interessierte ihn bei seinen täglichen langen Streifzügen mit der Rollerflex durch Paris zunächst vor allem das alltägliche Leben auf der Straße, die Feste, die Kinder zum Beispiel, die in den Trümmergrundstücken spielten. Aber auch später dann seine Arbeit als Werksfotograf bei Renault oder die Dokumentation der Arbeiter und Arbeiterinnen im Umfeld der Hochöfen des Lütticher Kohlereviers. Die humanistische Fotografie wendet sich, meist in Schwarz-Weiß, bewusst dem Alltag zu und nicht den einmaligen, sensationellen Ereignissen. Das hatte sowohl einen philosophischen wie einen ästhetischen, auch ökonomischen Aspekt, denn solche Alltagsbilder konnten nach dem Krieg in Frankreich sowohl an die kommunistische wie an die katholische Presse sehr gut verkauft werden. Sie verloren, anders als die Eventfotografien, ihren Gebrauchs- und damit auch Verkaufswert weitaus weniger und hatten darüber hinaus ein starkes Identifikationspotenzial. Sie entsprachen nämlich dem Bedürfnis der Franzosen, nach dem Krieg die Ereignisse durch die deutsche Besatzung zu vergessen. Neue Bilder vom Alltag wirkten befreiend, indem sie diese neuen Bilder an die Stelle der alten Erinnerungen und der Zerstörung rückten und dabei halfen, eine Vorstellung vom neuen Französischsein und vom französischen Leben, insbesondere natürlich in Paris, zu entwickeln. Eine Vorstellung, die sich dann auch im Ausland verbreitete. Dazu gehörte ganz bewusst Paris als Stadt der Mode, der Kunst, der Liebe. Aus dem Blick auf das Alltägliche, den die humanistische Fotografie kultivierte, lässt sich in meinen Augen etwas für unsere Zeit Wichtiges gewinnen. Wenn man nämlich Doisneaus eigene Aussagen paraphrasiert, der sich über seinen Fotografieren in zahlreichen Zeitungs-, aber auch Fernsehinterviews geäußert hat und nur mal nebenbei bemerkt, wirklich ein äußerst sympathischer, freundlicher, zugewandter Mensch gewesen sein muss, formulierte er seine humanistische Haltung der Fotografie in etwa so, wie gesagt, Paraphrase. Beobachte dein Leben mit der Geduld eines Anglers. Lasse immer die Tür für das Unerwartete offen stehen. Bleibe stehen, wenn du aufgefordert wirst zu gehen, gerade wenn es so scheint, als gäbe es überhaupt nichts mehr zu sehen. Blicke mit gleichem Interesse sowohl auf die Mächtigen wie auf die Elenden. Wende deine Linse nicht ab, wenn du mit Unglück, Armut oder Verzweiflung konfrontiert bist, sondern bewahre stattdessen einen Blick der Solidarität und der Komplizenschaft. Denn das ermöglicht es dir, auch in dieser Lage Mut, Würde und Anmut in jedem Menschen zu erkennen. Sammle Momente der Begegnung und des Teilens, die ein Lächeln oder auch ein Lachen hervorrufen und trösten können.
Der eingefrorene Moment.
Der französische Philosoph und Literaturkritiker Roland Barthes wies in seinem Buch Die helle Kammer – Bemerkungen zur Fotografie darauf hin, dass jedes Foto nicht nur die Dimension eines kulturellen, bereits erworbenen Sinns für Bilder und Bildgestaltung voraussetzt, er nannte dieses Element Studium, auch ein zweites Element gibt es, das er für entscheidend hielt, den sogenannten Punktum, das Gespür für jeden entscheidenden Augenblick, der uns persönlich trifft und ebenso unvorhersehbar ist wie auch unvermeidlich. Das Punktum einer Fotografie, so Barthes, ist das Zufällige an ihr, das einen besticht und je nachdem, was man da sieht, sogar verletzen kann. Unter all dem liegt jedoch noch eine weitere, tiefere physische Dimension, die jedes Foto zum Beispiel von einem Gemälde unterscheidet. Der amerikanische Philosoph und Mathematiker Charles Sanders Peirce hatte darauf hingewiesen, dass eine Fotografie, anders als jedes Gemälde, kausal mit ihrem Sujet, mit den Objekten verbunden ist. Warum ist das so? Naja, das Licht einer bestimmten Pfütze, das Licht eines bestimmten Gesichts in diesem Moment, den man jetzt mit einem Foto festhält, all das, all diese Dinge oder Ereignisse hängen auf eine direkte Weise mit dem Licht zusammen, das in diesem Moment von den Dingen ausgeht und einen chemischen Eindruck, eine chemische Veränderung auf dem Film meines Fotoapparats hinterlässt. Das Licht, das in diesem Augenblick in einem einzigen Raumzeitkontinuum mit dem Film, mit mir war, traf als Teil der Wirklichkeit durch ein wirklich vorhandenes Objektiv auf einen in diesem Moment dort befindlichen Film und belichtete diesen. Licht und Fotografie waren also Teil einer einzigen gemeinsam geteilten Wirklichkeit, die denjenigen, der das Foto macht und auslöst, für den Bruchteil einer Sekunde mit eingefangen hat. Fotos sind daher reale Teile der Wirklichkeit, Spuren und Abdrücke von etwas, das ist oder doch genauer, dass das war, aber auf dem Fotopapier eine Veränderung bewirkt hat und damit einen Abdruck hinterlassen hat, der bleibt, solange es das Foto gibt. Wirklichkeit und Zeit scheinen dann für uns wie eingefroren zu sein. Roland Barthes hat diese Temporalstruktur in Die helle Kammer mit dem Begriff Ça a été bezeichnet. Es ist so gewesen. Das Foto ist der Beweis einer gewesenen Anwesenheit und damit paradoxerweise, wenn wir es in der Gegenwart betrachten, zugleich auch das Zeugnis der Abwesenheit dessen, was es zeigt. Denn das, was es zeigt, ist ja Vergangenheit. Das ist das Paradox der mechanischen Zeugenschaft. Und dennoch, wer auf einer alten Fotografie erkennt, dass der oder die Abgebildete jetzt tot ist, erlebt das Foto trotzdem als so eine Art Zeitmaschine, die in die Vergangenheit führt, die in Erinnerung bringt, aber zugleich auch die Unwiderrufbarkeit des Endes sichtbar macht.
Digitale Realitäten und ihre Gefahren.
Daraus ergeben sich mindestens mal drei philosophisch interessante Aspekte. Erstens, ist das analoge Foto im wörtlichen Sinn eine Spur der Zeit und all dessen, was in einem Moment tatsächlich war. Denn das Foto ist das Licht der Situation selbst, das die Moleküle auf einem Träger verändert hat. Das digitale Bild hingegen, ganz anders, beruht nicht zwingend auf einem solchen Ereignis, sondern ist so oder so das mehr oder weniger beliebige Ergebnis einer Berechnung. Beides, analoges und digitales Bild, sind zwar Ergebnisse einer Konstruktion, also mithilfe einer Kamera oder mithilfe eines digitalen Systems. Aber das analoge Foto hat eine physische Kontinuität mit seinem Sujet, die das Digitale überhaupt nicht zwingend besitzt und oftmals auch vollkommen verloren hat. Und das verändert die Ontologie des Bildes komplett. Im digitalen Bild ist jeder einzelne Pixel durch eine bestimmte Zahl definiert, die beliebig vorher oder hinterher verändert werden kann oder auch erfunden werden kann. Das digitale Bild kann völlig verlustfrei kopiert, verändert, gefälscht werden, ohne dass zunächst ein Eingriff überhaupt sichtbar, bemerkbar wäre. Das digitale Foto beweist also überhaupt nichts mehr. Es zeigt nicht einmal mehr notwendig, dass irgendwann irgendwas real existiert hat, weil es tatsächlich vor einer Kamera war. Ist gar nicht nötig. Natürlich kann man auch analoge Bilder, also Bilder, die auf Film beruhen, fälschen. Aber erstens mit sehr viel mehr Aufwand, zweitens deutlich leichter nachweisbar und drittens nicht vollständig künstlich zu erzeugen. Also ein ganzes Bild auf die Art und Weise zu machen, ist ziemlich unmöglich. Was dieser Unterschied, der mit der Konstruktion der Wirklichkeit selbst zu tun hat, am Ende bedeutet, ist heute, würde ich sagen, noch nicht so ganz zu Ende gedacht. Klar ist nur, dass die Philosophie der Fotografie unter diesen Bedingungen neu gedacht und geschrieben werden muss. Und Charles Sanders Peirce hatte das Foto ja einst als Index beschrieben. Damit meinte er, dass es weder ein Symbol ist, also dass irgendeine Bedeutung mit sich trägt, noch ein Icon, das durch seine Ähnlichkeit auf etwas in der Wirklichkeit verweist. Ein Foto war für ihn der physische Abdruck einer Realität, kausal mit dieser verbunden, so wie ein Fußabdruck im Sand mit dem Fuß verbunden ist, der diesen einmaligen Abdruck gemacht hat und dann hinterlässt. Dieses indexikalische Versprechen der Fotografie galt als das epistemologische Fundament der Fotografie, das inzwischen längst nicht mehr tragfähig ist. Was mich zum zweiten Aspekt bringt. Wenn eine Fotografie heute keine Spur der Wirklichkeit und erst recht kein physischer Abdruck eines realen Lichts mehr sein muss, sondern vollkommen das Ergebnis einer Berechnung, das heißt eines rein virtuellen Lichts sein kann, das dann den fotografischen Schein eines Seins hervorbringt. Welchen Status haben dann die Milliarden von Bildern, die jeden Tag gemacht und hochgeladen werden und uns auf Abruf umgeben? Sollten wir sie als lediglich gemeinte Realität wahrnehmen, als Dinge, die jedoch keineswegs zwingend wirklich real sind, also nicht zwingend mit einer abgebildeten Wirklichkeit verbunden sind? Sollten wir uns also angewöhnen, in Zukunft all das, was uns digitale Bilder zeigen, als bloßen Verweis zu verstehen, als eine Andeutung oder Interpretation, die wir positiv als reine Konstruktion oder negativ als Lüge oder sogar Betrugsversuch deuten könnten? Und hier schließt sich der dritte philosophisch relevante Bereich ethischer Fragestellungen an, denn das einfache Fotografieren mit digitaler Technik mündet nicht nur in eine Reihe von ästhetischen und erkenntnistheoretischen Fragen, sondern ruft auch ethische Fragen auf den Plan. Welche Folgen hat es, die Wirklichkeit mit rein virtuellen Bildern aufzuladen und die Wirklichkeit zu ergänzen, die wir im Zweifelsfall dann nicht mehr von der Realität selbst unterscheiden können? Unter welchen Umständen ist es beispielsweise auch gerechtfertigt, andere Menschen glauben zu machen, so ein Bild sei real und bilde die Wirklichkeit ab? Ist es in Ordnung, Menschen auf diese Art und Weise in die Irre zu führen? Und dann stellt sich eine Frage, die auch die analoge Fotografie betrifft und über Jahrzehnte immer wieder von BerufsfotografInnen diskutiert wurde. Ob man nicht eine elende Wirklichkeit, statt sie zu fotografieren und zu dokumentieren, in genau diesem Moment lieber verändern sollte.
Von der Zeugenschaft zum magischen Spiegel.
Bislang hatte vor allem die Fotografie ein philosophisches Versprechen in sich getragen, das sie gegenwärtig nicht mehr richtig einlösen kann. Das Versprechen objektiver Zeugenschaft, unabhängiger Abbildung der Wirklichkeit. Fotos haben aufgehört, Beweismittel zu sein. Und doch beansprucht nach wie vor kein anderes Bildmedium diesen Anspruch auf Wahrheit so entschieden wie die Fotografie, also wie Bilder, die etwas zeigen. Und nur zur Erinnerung, ein Gemälde trägt natürlich den Pinselstrich eines Malers als objektiv sichtbare Spur seiner Subjektivität. Die Hand, die gemalt hat, hat im Bild indirekt seine Spur hinterlassen. Die Frage ist, ob nicht gerade dieses subjektive, aber völlig reale Element, weil da ein wirklicher Mensch ja was gemalt hat, heute das bestechendste Merkmal von künstlerischer Wirklichkeit überhaupt ist. Damit scheinen sich subjektive und scheinbar objektive Bedeutung von Bildlichkeit in ihrem epistemischen, also erkenntnismäßigen Status geradezu umgekehrt, verkehrt zu haben. Das subjektiv gemalte Bild eines Apfels kann im Vergleich mit dem digitalen Bild eines Apfels bei weitem das realere und objektivere sein, weil es die Anwesenheit eines Subjekts zeigt und nicht leugnet. Das digitale Foto verrät nichts über den oder diejenigen, die es produziert hat. Das kann jeder irgendwo erfunden haben. Dennoch hält sich ja hartnäckig die Idee, dass das Foto irgendwie ja doch ein Beweismittel dessen sei, was war. Vergleichbar zum Beispiel mit einem Datenpunkt in der Wissenschaft oder einem Beleg im Journalismus. Tatsächlich muss die Gleichsetzung von fotografischem und faktischem aufgegeben werden. Statt von einem Bild zu sagen, es sei der Beweis, dass ein Ereignis stattgefunden hat, müssen wir heute sagen, das hier ist ein Bild, das behauptet, es hätte ein Ereignis gegeben. Ist es möglich? Die amerikanische Philosophin, Kritikerin und Filmemacherin Susan Sontag machte in ihrer Essaysammlung über Fotografie, die im Original 1977 erschien, folgenden Vorschlag. Während ein Gemälde oder ein Prosatext, also ein Roman zum Beispiel, nie etwas anderes sein könne als eine eng begrenzte, selektive Interpretation oder Wahrnehmung der Wirklichkeit, könne man eine Fotografie als eine Narrow Selective Transparency behandeln, als ein eng bezogenes, transparentes Spiegelbild. Fotografien, schreibt Sontag, bleiben keine Ausnahme in dem meist etwas anrüchigen Gewerbe, das zwischen Kunst und Wirklichkeit angesiedelt ist. Fotografien wirken wie Spiegel. Damit hat Sontag im Grunde eine passende Formulierung für die Wirklichkeit gefunden, der wir auch in KI-Systemen begegnen und den Bildern, die KI-Systeme erzeugen. Solche Systeme und die von ihnen generierten Objekte, Bilder, Aussagen, Handlungen wirken wie Spiegel. Warum? Naja, sie spiegeln uns selbst, unsere Wirklichkeit wider. Sie sind ja aus unseren Daten generiert, ob wir das wollen oder nicht. Und den Spiegel, den sie uns vorhalten, beinhaltet nicht nur das oberflächlich Sichtbare, sondern bezieht auch den gesamten Bereich unserer Imagination, unserer Vorstellung, Träume, Gefühle, Halluzinationen mit ein. Warum? All das ist ja mehr oder minder versteckt auch in die Daten eingeflossen. Und mit diesen Daten werden ja unsere KIs gefüttert und sie werden mit diesen Daten trainiert. Mehr noch, KI-Systeme sind in der Formulierung des Philosophen Markus Gabriel nicht nur einfache Spiegelungen oder Spiegel von uns selbst, sondern magische Spiegel. Und dieser magische Spiegel ist gigantisch groß, denn er wird abgebildet durch die gesamte digitale Infrastruktur, bestehend aus Firmen, ihren Rechenzentren, dem Internet und den Endgeräten, auf denen wir uns dann mit der KI austauschen und zum Beispiel unsere Fotos machen. All das bildet einen interaktiven, magischen Spiegel von uns. Wer den Film Solaris von Regisseur Andrei Tarkovsky kennt, der ahnt, wie das aussehen kann. Worum geht's? Was in dem Film für den Helden, der die Oberfläche eines fremden Planeten von der Umlaufbahn aus erforschen soll, zunächst wie eine außerirdische Wirklichkeit dieses Planeten erscheint, gesteuert von fremden Wesen, erweist sich in Wahrheit mehr und mehr als eine Spiegelung seiner eigenen inneren Zustände da im Raumschiff. Auf der Oberfläche des Planeten spiegeln sich seine eigenen Gedanken, Wünsche, Träume. Und was er zunächst als fremdes Bewusstsein erlebt, erweist sich lediglich als Spiegelung seines eigenen. Dieser Spiegel zeigt uns also unsere eigene Innerlichkeit und deshalb verändert er sich auch mit uns. Genau das machen KI-Systeme. Und genau das macht ihre magische Qualität aus. Wörtlich schreibt Markus Gabriel, die gegenwärtigen KI-Systeme, Zitat, werden mit Daten gefüttert, die aus den ästhetisch orchestrierten Interaktionen von Milliarden Menschen stammen, aus Likes, Bildern, Texten, Gesten. Das macht sie zu magischen Spiegeln unserer Seele. Sie reflektieren nicht, wer wir rational zu sein glauben, sondern was wir emotional tun, begehren, ausdrücken. Die KI ist künstlich nicht nur im technischen, sondern ebenso im ästhetischen Sinn. KI, AI, wird somit von der Accelerated Intelligence zur Alien Intelligence. Damit ist gemeint, dass das vermeintlich Fremde, ganz und gar andere, oft aus unseren eigenen Projektionen, Ängsten und Wünschen entsteht. Was wir in einer KI, einem außerirdischen Ozean oder einer fiktionalen Entität erkennen, sind immer auch Interpretationen, die wir selbst dort hineinlegen. Objektivierte Selbstbilder. Zitat Ende. Die Begegnung mit dem anderen, den Aliens, führt uns also möglicherweise weniger zur Einsicht in eine völlig fremde Intelligenz oder ein fremdes Bewusstsein, als vielmehr zu einer vertieften Einsicht in unser eigenes Denken. Und das ist übrigens auch mit Fotografie so. Insofern machen wir einen Fehler, wenn wir glauben, einerseits unsere Wirklichkeit tatsächlich ganz zu überblicken und durchschauen zu können und andererseits glauben, in KI-Systemen einer fremden Intelligenz zu begegnen. All diese digitalen Projektionen sind Spiegelungen. In Wahrheit handelt es sich um hochkomplexe Daten bzw. Datensätze unseres eigenen Verhaltens, unserer eigenen Denk- und Gefühlswelten, die in diese Daten einfließen. Daten, die wir selber produziert haben, aber in dieser Form und Fülle bislang weder überschau- noch durchschaubar sein können. Das, was wir in den KI-Systemen sehen, verändert sich nicht nur mit dem technologischen Fortschritt, sondern auch mit unserer Innenwelt. All das, was wir sehen, wenn wir mit einem KI-System kommunizieren, sind geschickt an unserer jeweiligen Stimmung angepasste oder vielmehr dazu passend gemachte Selbstprojektion. Und die KI-Systeme sind ja inzwischen sehr schlau zu erkennen, was wir gerade wollen. Stichwort emotionale KI. Verrückt ist daran vor allem, dass wir selbst die Arbeit der Anpassung und Interpretation nicht mehr wahrnehmen, weil es nicht mehr unsere eigene ist, obwohl sie uns ja spiegelt. So, jetzt nochmal zurück zur Fotografie. So bedeutsam Fotografie und Film heute sowohl ästhetisch wie auch als Kunstform oder auch dokumentarisch sein können, die fotografisch vermittelte Erkenntnis kann letztlich nie ethische oder politische Erkenntnis sein. Das schrieb Susan Sontag in ihrem Essayband über Fotografie. Denn die durch Fotos vermittelte Erkenntnis, so sehr sie auch unser Gewissen jeweils zu beunruhigen oder zu beruhigen vermag, so Susan Sontag wörtlich, ist eine Erkenntnis zu Ausverkaufspreisen, ein Abklatsch der Erkenntnis, ein Abklatsch der Weisheit, wie ja auch der Akt des Fotografierens nur scheinbare Aneignung ist. Die Allgegenwart von Fotografien hat eine unberechenbare Auswirkung auf unsere Fähigkeit, ethisch zu empfinden. Das Bedürfnis nach Bestätigung der Realität und Ausweitung des Erfahrungshorizontes ist ein ästhetisches Konsumverhalten, dem heute jedermann verfallen ist. Die Industriegesellschaften verwandeln ihre Bürger in Bildersüchtige. Dies ist die unwiderstehlichste Form von geistiger Verseuchung. Im Wunsch, dauernd festzuhalten und Fotos dann auch in die Welt rauszuposten, drückt sich eine Sehnsucht aus. Eine Sehnsucht nach Schönheit, Dauer, Verständigung und vielleicht auch Versöhnung mit etwas, das mehr als die Oberfläche der Dinge ist. Aber zugleich hat der Drang zum Fotografieren auch was Zwanghaftes. Susan Sontag schließt ihren Essay mit folgendem Gedanken, der lange vor dem Internetzeitalter entstanden ist, aber nicht aktueller sein könnte. Eine Erfahrung zu machen, wird schließlich identisch damit, ein Foto zu machen und an einem öffentlichen Ereignis teilzunehmen. Heute ist alles dazu da, auf einem Foto zu landen. Nimmt man diesen Gedanken ernst, dann zeigt die Douaneau-Ausstellung vor allem eins, wie wichtig es ist, den Alltag zu erleben, teilzunehmen, und zwar mit einem freundlichen, einem humanistischen Blick. Es käme jetzt also darauf an, derart humanistisch gestimmt, ohne Fotoapparat, ohne Handy, eine Stadt oder kurz das alltägliche Leben durchdringend zu erleben. Und tschüss.
Skobel von und mit Gerd Skobel. Produziert von der Pro Bono Fernsehproduktion GmbH. Postproduktion René Fischel. Musik Pascal Hadré. Sprecherin Kim Plettemeier. Finanziert wird dieses Projekt von der gemeinnützigen Stiftung AVE, dem Institut für Achtsamkeit, Verbundenheit und Engagement. Den Link dazu findet ihr in der Folgenbeschreibung.